Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der 15. Staffel zum Thema 1945, eine lange Zäsur. In dieser Staffel wollen wir Ihnen unterschiedliche Aspekte näher bringen, die Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein besseres Verständnis der Schlagworte Kriegsende und Befreiung ermöglicht. Mein Name ist Björn Siegel und zusammen mit meiner Kollegin Anna Menny gehen wir in dieser Folge den individuellen und persönlichen Erinnern nach und werfen dabei einen Blick auf die familiären und transgenerationellen Formierungsprozesse von Gedenken. Während wir in der ersten Folge dieser Staffel mit Vanessa Hirsch vom Altona Museum der biografischen Aufarbeitung des Lebens von Käthe Starke-Goldschmidt und der musealen Vermittlung nachgegangen sind und in der zweiten Folge mit Oliver von Wochem von der KZ-Gedenkstätte Neuengamme und der Stiftung Hamburger Gedenkstätten und Lernorte zur Erinnerung an die Opfer der NS-Verbrechen über die schwierigen und langwierigen Prozesse zur Etablierung einer offiziellen Gedenkkultur diskutiert haben, nehmen wir heute die persönlich-familiäre Ebene genauer in den Blick und gehen damit gleichsam dem Erleben von Kriegsende und Befreiung im Exil nach, in unserem heutigen Falle dem Exil in Uruguay. Eingeladen haben meine Kollegin Anna Menny und ich, die federführend diese Staffel für das IGDJ betreuen, wobei natürlich wie immer der Podcast-Kanal ein Gemeinschaftsprojekt des IGDJ hier in Hamburg und des MMZ in Potsdam ist. Eingeladen also haben wir heute Andreas Wittenberg, der sich vor allem in den letzten Jahren verstärkt den Lebensgeschichten seiner Eltern, das heißt von Steffi und Kurt Wittenberg, zugewendet hat und darüber öffentlich berichtet, beziehungsweise diese präsentiert und bekannt macht. Als Jurist war er eigentlich bis 2019 selbst Richter am Sozialgericht in Hamburg und wandte sich mit der Pensionierung nun verstärkt der eigenen Familiengeschichte und dem eigenen Familiengedächtnis zu. So etwa im Rahmen von Denkmal am Ort, einem Erinnerungsprojekt, das an historischen Orten an von den Nationalsozialisten verfolgten oder ermordeten Personen gedenkt. Im Rahmen von Denkmal am Ort hat er beispielsweise 2022 auch das erste Mal in der Gedenk- und Bildungsstätte Israelitische Töchterschule über die Schulzeit seiner Mutter berichtet und auch dieses Jahr ist er bzw. die Geschichte seiner Eltern wieder mit dabei, wie Sie es auch in den Shownotes weiter nachlesen können. Der große Zuspruch neben anderen Impulsen natürlich auch führte dazu, dass er ein von Erika Hirsch, der früheren Leiterin der Gedenk- und Bildungsstätte Israelitische Töchterschule, begonnenes Buchprojekt, welches von Oliver Vornfeld und ihm selbst nun zu Ende geführt wird, in Angriff nahm und damit die Geschichte seiner Mutter in den Mittelpunkt rückte. Und wir hoffen natürlich, dass bis Ende des Jahres auch das Buch im Buchhandel vorliegen wird. In unserem heutigen Gespräch wollen wir aber vor allem der Geschichte seines Vaters Kurt Wittenberg genauer nachgehen und damit einen Einblick in die persönlichen und familiären Strukturen des Erinnerns erhalten und die Rolle des Exils in der Auseinandersetzung mit dem Kriegsende und der Befreiung hinterfragen. Wie die Erfahrung im nationalsozialistischen Deutschland im Exil verarbeitet, welche Erwartungen an das Kriegsende und Befreiung gestellt und was hieraus für die Jahre nach 1945 als Verpflichtung heraus hergeleitet wurde, geht das Gespräch unter anderem natürlich nach. Ich wünsche Ihnen ein interessantes Zuhören und eine spannende dritte Folge der 15. Staffel.
Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Wie immer oder wie die letzten Folgen bin ich nicht alleine hier, sondern wir sitzen hier zu dritt am Tisch und werden uns zu Beginn einmal ganz kurz vorstellen. Ich selbst bin Anna Menny und unser heutiger Gesprächsgast.
Ich bin Andreas Wittenberg. Ich lebe in Hamburg und freue mich sehr, heute hier zu sein.
Ja, und ich bin der Dritte im Bunde, Björn Siegel, ebenfalls vom IGDJ. Und ich freue mich ganz besonders auf unser heutiges Gespräch.
In der heutigen Folge wollen wir uns der Bedeutung des Kriegsendes, der Befreiung im Exil und zwar konkret in Uruguay, in Montevideo, zuwenden. Wie wurde dort dieses einschneidende Erlebnis wahrgenommen? Was bewegte die Menschen? Es geht in dieser Folge um Kurt Wittenberg und wir sprechen mit seinem Sohn Andreas Wittenberg. Können Sie uns zu Beginn vielleicht einmal darüber berichten, wie ist Ihr Vater eigentlich nach Uruguay gekommen? Wie gelang ihm und seiner Familie die Flucht dorthin?
Ja, mein Vater kommt aus einer jüdischen Familie. Er ist 1920 in Würzburg geboren. Aufgewachsen ist er aber in Osterode, einer Kleinstadt in Ostpreußen. Dort ging er aufs Gymnasium, musste das aber, weil er Jude war, im Alter von 15 Jahren verlassen. Hat dann eine Maurerlehre gemacht, schon mit Blick darauf, dass er einen Beruf haben wollte, mit dem er auch nach einer Emigration im Exil Geld verdienen konnte. So hat er die Maurerlehre gemacht und ist dann 1938, kurz nach der Pogromnacht, mit seinen Eltern nach Uruguay emigriert. Es war ihnen gelungen, dafür ein Visum zu bekommen. Schon einige Jahre vorher ist seine jüngere Schwester mit einem Kindertransport von Ostpreußen in die USA gegangen. In Uruguay war er dann auch als Maurer tätig. Er hat sich dort politisch engagiert, ist erst in die Gewerkschaft eingetreten, in die uruguayische, ungefähr ein halbes Jahr später auch in den kommunistischen Jugendverband und hat sich in der deutschen antifaschistischen Exilbewegung engagiert. Ab 1942 war er einer der beiden Leitungspersonen des deutschen antifaschistischen Komitees und in dieser Eigenschaft hat er dann auch 1945 den Fall von Berlin erlebt am 3. Mai. Über das deutsche antifaschistische Komitee hat er meine Mutter kennengelernt, eine aus Hamburg stammende Jüdin. Sie war mit ihren Eltern ebenfalls nach Uruguay emigriert und die beiden sind dann nach dem Krieg gemeinsam in die USA gegangen. Dort haben sie sich in der Bürgerrechtsbewegung gegen die Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung engagiert, was zur Folge hatte, dass ein Verfahren gegen sie geführt wurde und sie dann 1951 die USA verlassen mussten. So kamen sie dann im Juni 1951 nach Hamburg zurück.
Ja, danke für diesen Überblick in Kurzversionen über die Biografie Ihres Vaters. Auf einige dieser Aspekte werden wir gleich im Gespräch auch noch einmal ausführlicher zu sprechen kommen. Vielleicht noch ganz kurz die Frage angeschlossen, wie fiel die Wahl auf Uruguay oder inwiefern war es überhaupt eine Wahl? Können Sie dazu etwas sagen?
Mein Vater hat überall versucht, für die Familie Visa zu kriegen. Also er war ja in Ostpreußen in der Zeit und hat alles versucht. Erste Priorität hatte die USA und dort hatte er auch ein Gespräch im Konsulat, war das meine ich, der USA. Und da wurde ihm aber gesagt, das ginge nicht, das Boot sei voll. Und mit Uruguay hat es geklappt und so sind sie da dann hingekommen. Also sie hatten keine Auswahl in dem Sinne.
Und Sie hatten ja gerade auch schon gesagt, dass praktisch Sie nach Uruguay geflohen sind und er sich dort auch vornehmlich engagiert hat in politischen Kreisen, in politischen Ideen sich beheimatet fühlte und die Hoffnung auf ein Kriegsende vielleicht da auch immer so ein bisschen mitschwang in seinem politischen Engagement. Wie würden Sie da vielleicht seine Tätigkeit einordnen? Denn viele deutsch-jüdische Exilanten haben ja ganz verschiedene Aushandlungsprozesse gemacht im Exil, das zu verarbeiten, was sie erlebt haben und vielleicht auch das zu benutzen, um eine Zukunft, um für Kriegsende Befreiung so zu arbeiten. Was war das Besondere in diesem Sinne in der politischen Arbeit Ihres Vaters?
Ja, mein Vater hat immer beschrieben, und ich habe das mir jetzt auch gerade nochmal angehört in den Interviews, die es dazu gibt, dass er, als er nach Uruguay kam, von einem unbändigen Hass gegen die Nazis erfüllt war. Sie haben ihm alle seine Zukunftsvorstellungen kaputt gemacht. Er war aufs Gymnasium gegangen. Er hat dort auch leiden müssen. Also er hatte die Schule verlassen müssen. Er saß in der letzten Zeit in der letzten Reihe, weil er der Jude war. Wurde von Lehrern beschimpft, nicht von allen. Es gab immer auch welche, die sich, wie mein Vater sich ausdrückte, ihm gegenüber anständig verhalten haben. Und wurde aber beschimpft, auch Freunde, also Klassenkameraden, mit denen er vorher ein gutes Verhältnis hatte, für die war er plötzlich der Jude und der Untermensch. Das hat er erlebt und dann hatte er ein sehr einschneidendes Erlebnis gehabt. Sein Vater ist mit einem Schmähschild durch diese ostpreußische Kleinstadt getrieben worden und an den Straßenrändern standen lauter Nachbarn und jubelten. Und das sind Sachen, die haben bei ihm einen unbändigen Hass ausgelöst. Und das führte dann dazu, dass er sich politisch engagierte, einerseits in der Exilbewegung, aber auch in uruguayischen Organisationen, wie zum Beispiel der Gewerkschaft.
Sie hatten vorhin das Deutsche Antifaschistische Komitee erwähnt. Vermutlich wissen nicht alle unsere Zuhörenden, um was es sich dabei eigentlich handelt. Das Deutsche Antifaschistische Komitee gehörte ja zur Bewegung des freien Deutschlands, die in verschiedenen südamerikanischen Ländern aktiv war und ist von ihrem Vater ja mitgegründet und sozusagen auch als Sekretär mitgeprägt worden. Können Sie vielleicht ein bisschen zum Selbstverständnis, zu den Tätigkeiten, aber auch zur Rolle Ihres Vaters im Deutschen Antifaschistischen Komitee in Uruguay sagen?
Ja, als mein Vater in Uruguay ankam, gab es das Deutsche Antifaschistische Komitee in dem Sinne noch gar nicht. Es gab zu der Zeit ein Deutsches Antifaschistisches Komitee zur Unterstützung der Spanischen Republik. Das war das Ende des Spanischen Bürgerkrieges in der Zeit. Und davon hat er in der Zeitung gelesen, in einer uruguayischen, und hat dann dort den Kontakt aufgenommen. Aus diesem Komitee ist dann hervorgegangen eine Organisation, die hieß Freier Deutscher Club. Da waren politisch interessierte Emigranten drin, ein Großteil Sozialdemokraten, einige wenige, also etwas weniger Kommunisten. Und diese Organisation ist zerbrochen in dem Streit um den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt von 1939, ich glaube August 1939. Danach hat sich dann gebildet eine Organisation, das Deutsche Antifaschistische Komitee, was zunächst zur Unterstützung der Sowjetunion hieß, später dann aber generell die Alliierten unterstützte. Die haben verschiedene Sachen gemacht. Sie haben einerseits politische Veranstaltungen gemacht zur Unterstützung der Alliierten im Kampf gegen Nazi-Deutschland. Sie haben aber auch sehr viele kulturelle Veranstaltungen gemacht und auch Bildungsveranstaltungen. Man muss sich vorstellen, da waren sehr viele deutschsprachige Emigranten drin, nicht nur Deutschland, auch aus anderen Regionen, wo Deutsch gesprochen wurde. Und das waren ganz überwiegend, nicht nur, aber ganz überwiegend Juden. Viele von denen hingen an der deutschen Kultur. Viele, wie mein Vater ja auch, hatten ihre Schulbildung abbrechen müssen. Mein Vater ist eben mit 14 von der Schule runter. Meine Mutter beispielsweise hat die Schule schon mit 13 Jahren verlassen müssen. Das heißt, sie hatten alle abgebrochene Schulausbildung und für die wurde eben auch viel angeboten. Und dann wurden Geldsammlungen auch gemacht. Zuerst für die Rote Armee, Geld für medizinische Unterstützung und später generell eben auch für die Alliierten.
Ja, besonders das Engagement in den politischen Organisationen spiegelte sich ja auch darin wider, dass es, Sie hatten es ja schon gesagt, nicht nur Sammlungen gab, sondern auch Demonstrationen für ein Kriegsende, für ein anderes Deutschland, auch in Uruguay, besonders glaube ich in Montevideo, gekämpft wurde und auch das sichtbar gekämpft wurde. Wenn wir jetzt zum Zeitpunkt des wirklichen Kriegsendes kommen, vielleicht können Sie hier nochmal genauer erzählen, vor allen Dingen wann vielleicht das Kriegsende in Uruguay wahrgenommen wurde und was sich an diesem Moment des Kriegsendes auch für Hoffnungen knüpften, vor allen Dingen von den deutsch-jüdischen Emigranten, wie zum Beispiel ihren Vater, die in diversen Organisationen ja aktiv für ein Kriegsende und für die Befreiung gekämpft hatten.
Mein Vater hat immer erzählt, meine beiden Eltern haben immer erzählt, dass in Uruguay, und Uruguay hieß faktisch Montevideo, da hat die Hälfte der Bevölkerung gelebt. Man muss sagen, Uruguay, er hatte damals 2 Millionen Einwohner, die Hälfte davon in Montevideo. Und da war eine sehr freundliche Stimmung den deutschen Emigranten gegenüber. Und es war eine sehr politisierte Stimmung in der ganzen Stadt. Der Krieg wurde da verfolgt, ganz detailliert. Wenn Zeitungen mit neuen Nachrichten erschienen, wurde das den Verkäufern aus der Hand gerissen. Das war eine Stimmung, die meinem Vater zum Beispiel sehr, sehr gut gefiel. Die deutschen Emigranten waren so ab etwa Sommer 1944 dann auch informiert darüber, was für Grauen sich in Europa abspielten. Sie wussten dann über die Massenmorde an den Juden. Sehr viel war bekannt geworden, nachdem im Juli 1944 das KZ Majdanek von der Roten Armee befreit wurde. Mein Vater erzählte, es gab ein monatlich erscheinendes Bulletin der sowjetischen Botschaft und da waren dann sehr detaillierte Berichte drin und die waren eben natürlich bei den Immigranten dort dann bekannt, ist ja klar. Und dann ist ein sehr wichtiges Ereignis, wovon mein Vater immer wieder erzählt hat, die Befreiung von Paris gewesen im August 1944. Mein Vater hat erzählt, dass die ganze Zeit über schon die Franzosen ein sehr, sehr großes Renommee insgesamt in Uruguay gehabt haben. Und als dann Paris befreit wurde, war das etwas, was die Leute auf die Straße trieb. Mein Vater erzählte von der Baustelle, dass sie alle die Arbeit niedergelegt haben und sofort in die Stadt gelaufen sind. Das war eine der Demonstrationen, die ihm ein Leben lang im Gedächtnis geblieben ist. Und dann war es ja auch so, dass 1945 ist Uruguay selbst dann ja in den Krieg eingetreten, im Februar. Das war ein formaler Akt. Das war jetzt nicht irgendwie, dass die in Kriegshandlungen verwickelt gewesen wären. Aber dadurch war Uruguay dann formal auch Kriegspartei, was auch natürlich dazu beitrug, dass die Bevölkerung dort, auch die Nicht-Immigranten, das ganz genau alles mitverfolgten. Der nächste große Einschnitt ist dann der 3. Mai 1945. Das war der Tag, wo die Sowjets Berlin eroberten. Und das war für meinen Vater ein ganz besonderes Erleben. Auch da war es wieder so, dass sie sofort die Arbeit abbrachen und in die Stadt gingen. Und am nächsten Tag hat es dann in Montevideo eine sehr, sehr große Demonstration gegeben. Die ging zum Präsidentenpalast, wo dann die Demonstranten den Präsidenten abholten und gemeinsam mit dem Präsidenten an der Spitze, auf den zentralen Platz der Stadt liefen. Da hat eine große Kundgebung stattgefunden und auf dem Podest oben war der Präsident der Republik damals und es waren die vier Botschafter der Siegermächte da, also USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich. Und es war auch auf dem Podium mit eingeladen und dort ein Vertreter des Deutschen Antifaschistischen Komitees. Das war etwas, was die Antifaschisten dort sehr, sehr stolz gemacht hat, dass sie eben von dem uruguayischen Präsidenten und von den Siegermächten mit als Teil der Sieger aufgefasst wurden und begriffen wurden. Mein Vater hat das immer wieder erzählt. Und wie mir jetzt auch so ein bisschen, kamen ihm immer die Tränen, wenn er darüber berichtet hat. Das waren dann Freudentränen.
Ja, von diesen, wie Sie auch jetzt geschildert haben, auch in Ihrem Familiengedächtnis sehr präsenten Erinnerungen. Und Sie haben uns ja auch für die Online-Ausstellung zur Flucht nach Südamerika Fotografien mitgebracht, die diese Demonstrationen, die Sie eben beschrieben haben, zeigen und die auch nochmal deutlich machen, dass das wirklich Menschenmassen waren, die da auf die Straße gegangen sind, also dass es sich auch nicht um eine isolierte politische Bewegung gehandelt hat, sondern eben wirklich das Deutsche Antifaschistische Komitee sich in einer größeren, wie Sie eben sagten, politisierten uruguayischen Gesellschaft und Bewegung da befunden hat. Neben diesen Fotos gibt es ja auch eine Erklärung des Deutschen Antifaschistischen Komitees, die Ihr Vater als Sekretär mitgeschrieben hat, anlässlich der Befreiung von Berlin, Anfang Mai 1945. Diesen Text haben Sie heute mitgebracht. Wir werden daraus gleich zwei kurze Auszüge hören. Und ich finde, dieser Text macht auch noch einmal sehr deutlich, was die Befreiung eben auch im Exil bedeutet hat, welche politischen Hoffnungen, aber auch welche politische Verantwortung sich daran gewissermaßen knüpfte für die Zeit danach. Wir hören jetzt zwei kurze Auszüge aus der Declaración de los Alemanes Libres vom 3. Mai 1945, der Erklärung der Freien Deutschen anlässlich des Falls von Berlins, die mitverfasst worden ist von Kurt Wittenberg. Die beiden Auszüge sind eingesprochen von Joshua Spies.
Uns Freien Deutschen erfüllt diese Nachricht mit großer und tiefer Befriedigung. Wir danken den heldenhaften Kämpfern, die von Stalingrad und der Normandie auf deutschem Boden eintrafen, um die dort herrschenden barbarischen Kräfte zu vernichten, die schon seit langer Zeit eine Weltgefahr darstellten. Doppelten Dank der Roten Armee und den angloamerikanischen Streitkräften für die Anstrengung und die Opfer in diesem Kampf für die gerechte Sache der Vereinten Nationen, denn mit ihren hervorragenden Soldaten, mit ihren Kanonen und ihren Bajonetten erfüllen sie die historische und humanistische Aufgabe, die unser Volk, das deutsche Volk, nicht zu erfüllen vermochte. Die freien Deutschen, die in der gastlichen Republik Uruguay leben, sind bereit, in unsere von den Alliierten befreite Heimat zurückzukehren, um den letzten Winkel Deutschlands von der braunen Pest zu befreien. Diejenigen, die die antisemitischen Verfolgungen und die Todesfabriken organisierten, die tausende deutsche Antinazis folterten und massakrierten, die das Schicksal der gesamten deutschen Nation auf verbrecherische Weise auf den falschen Weg brachten und mit in der Geschichte unvergleichbarer Schande überzogen, sie müssen ohne Erbarmen und Pardon vernichtet werden.
Ja, aus dieser am 3. Mai 1945 in Montevideo proklamierten Erklärung, die ja voller Hoffnung ist und voller Zuversicht auf eine mögliche Rückkehr nach Kriegsende, nach Befreiung, folgte ja dann doch, wenn man die Biografie ihres Vaters genauer anguckt, ein längerer Weg eigentlich zurück nach Deutschland, der mit vielen Herausforderungen und Hürden auch zusammenhing. Wie hat Ihr Vater diesen Aufbruch 1945 nutzen können, um praktisch den Weg zurück nach Deutschland zu gehen, zu führen?
Ja, vielleicht soll ich damit anfangen, dass, wie mein Vater berichtete, die Situation für das deutsche antifaschistische Komitee dann in dieser Zeit, wo dann ja auch immer mehr die Nazi-Verbrechen bekannt wurden, durchaus komplizierter waren, weil das Engagement der Mitglieder, die vorher da am deutschen antifaschistischen Komitee mitgewirkt haben, sehr verschieden war. Mein Vater erzählte immer, es gab eben einerseits Leute wie er, für die der Schwerpunkt jetzt dran bestand, an dem Aufbau eines demokratischen freien Deutschlands mitzuwirken. Und es gab aber noch einen sehr viel größeren Teil von jüdischen Immigranten, die dann aufgrund dieser ganzen Verbrechen sagten, sie wollen mit Deutschland nichts mehr zu tun haben und die sich dann zionistischen Ideen zugewandt haben und dann nach Palästina und später nach Israel emigriert sind. Eingeschoben kurz, dass der Bruder meiner Mutter auch von Uruguay beispielsweise 1962 dann nach Israel gegangen ist. So, und es gab dann auch noch einen weiteren Teil, das war aber ein kleinerer unter den deutschen Immigranten, die wollten mit Deutschland dann auch nicht mehr viel zu tun haben und die haben sich voll in die uruguayische Gesellschaft dann integriert. So, für meinen Vater war es dann so, dass die Familie Ende 1947 Uruguay verließ, um zusammenzukommen mit der Schwester meines Vaters, die ja schon 1937 in die USA gekommen war. Und so sind sie dann zu dritt, also mein Vater mit seinen Eltern, in die USA gegangen. Meine Mutter ist ihm dann einige Monate später gefolgt. Und in den USA war es für meinen Vater und dann auch für meine Mutter schockierend zu erleben, die dortige Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung. Man muss dafür sagen, die sind in Texas gewesen, wo das eben besonders stark ausgeprägt war, in Houston, Texas. Und das war schon etwas, was meine beiden Eltern dann sehr stark verglichen mit dem, was sie erlebt haben, wenngleich das natürlich auch so nicht vergleichbar war, aber es gab schon eben auch Parallelen. Für sie war es dann so, oder kann ich jetzt von meine beiden Eltern sprechen, dass sie sich dagegen engagierten. Und das wiederum aber den texanischen Behörden aufstieß, die dann in der Zeit um den Senator McCarthy ein Verfahren gegen sie eröffnet haben und geführt haben. Das war ein sehr öffentlichkeitswirksames Verfahren, was auch durch die Presse ging, mit dem Vorwurf, sie würden der Kommunistischen Partei der USA angehören. Die Kommunistische Partei war da durchaus legal, aber Ausländer durften da nicht mitwirken. Und das Verfahren endete schließlich damit, dass sie die USA verließen. Ihr Wunsch selbst war es gewesen, dass, jetzt sind wir aber ungefähr schon 1950, in die DDR zu gehen, weil es ihrer Vorstellung entsprach, dort bestünde wirklich die Möglichkeit, an einem neuen Deutschland mitzuarbeiten, das aufzubauen. Die DDR wollte sie aber nicht. Das lag an deren Vorbehalten gegen Westimmigranten. Und so kam es dann, dass meine Eltern in die Heimatstadt meiner Mutter, Hamburg, zurückkehrten. Dafür mussten sie erst noch die deutsche Staatsangehörigkeit wiedererlangen, weil die von den Nazis automatisch mit der Emigration aberkannt worden war. Das war ein bürokratisches Verfahren, was letztlich unkompliziert war, wo ich aber auch, als ich mir so die Dokumente jetzt wieder anguckte, staunte, dass da nicht ein Wort der Entschuldigung oder des Bedauerns ausgedrückt wurde von den deutschen Behörden, sondern es wurde nur darauf geachtet, dass meine Eltern dann noch Briefmarken hinschicken, damit sie dann auch die Post an meine Eltern entsprechend frankieren können.
Sie haben jetzt ja schon viel von dem politischen Engagement Ihres Vaters oder Ihrer beider Eltern berichtet. Wie setzte sich denn dieses Engagement und der Kampf für ein neues, demokratisches, aber ja auch antifaschistisches Deutschland fort nach der Rückkehr und in der Zeit, wo die beiden und dann ja auch Sie und Ihr Bruder irgendwann in Hamburg lebten?
Als meine Eltern hier in Hamburg dann ankamen, das war im Juni 1951, kriegten sie als erstes Kontakt zu Leuten aus der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Und die kümmerten sich auch sehr um die sozialen, um das soziale Ankommen meiner Eltern. Das allererste, was war, dass sie ihnen ein Zimmer im jüdischen Altersheim in der Sedanstraße verschafften. Das war eine Zeit, die meine Mutter als durchaus heftig empfand, aber es war eben überhaupt erstmal eine Unterkunft. So, durch diesen Einstieg hier entwickelte sich dann eben auch schnell ein Freundeskreis und der bestand ganz überwiegend aus überlebenden politischen Häftlingen, aus den Konzentrationslagern und Zuchthäusern und das wiederum der ganz große Teil kommunistische Häftlinge. Das war so der Hauptkontakt, auch jüdische Verfolgte dabei, aber es waren eben nicht sehr viel jüdische Verfolgte in der Zeit dann hier in Hamburg. Aber es waren auch einige Familienangehörige noch am Leben, wo sie dann auch Kontakt hatten. Aber der Schwerpunkt des Freundeskreises waren diese kommunistischen Überlebenden. Viele von denen waren auch im KZ Neuengamme gewesen. Ich selbst habe das immer schon so ein bisschen mitbekommen in den 60er Jahren. Ich konnte da es im Detail nicht einordnen, aber meine Eltern und auch speziell mein Vater haben das immer mit vielen Erklärungen begleitet. Also ich wusste, was ein KZ ist und ich wusste auch, dass die alle im KZ eingesperrt waren. Und damit bin ich groß geworden. Und ja, das ganze eigene Schicksal dominierte so auch oder hatte einen hohen Stellenwert in der Familie. Beispielsweise als der Auschwitz-Prozess war das für meinen Vater ganz selbstverständlich, dass am Sonntag immer die Radiokolumne von Axel Eggebrecht dazu hörte. Und das war dann Gesprächsthema. Auch das habe ich immer mitbekommen, verstand die Details nicht, aber die große Linie verstand ich. Und das hat mich dann schon auch mitgeprägt. Meine Eltern sind sehr, sehr offen mit ihrem Lebensschicksal mir und meinem Bruder gegenüber umgegangen. Es lag auch ein bisschen auf der Hand, weil die Eltern meiner Mutter lebten in Uruguay ja weiterhin, die Mutter meines Vaters lebte weiterhin in den USA, seine Schwester auch. Und naja, die Frage drängte sich natürlich auf, woran lag das? Und das war mir dann auch alles klar, woran das so lag.
Ja, Sie haben ja gerade schon erzählt, dass praktisch die Befreiung und Kriegsende und auch das Schicksal Ihrer Eltern das Familiengedächtnis und auch die Familie beeinflusst haben. Wenn wir auf das bestimmte Datum des Mai 1945 vielleicht nochmal zurückgehen. Wir hatten das in der letzten Folge mit Oliver von Brochen ja auch schon besprochen, was die Formierung von Gedenkkultur alles beinhalten kann. Würde mich sozusagen noch einmal interessieren, was denn dieser Tag für Ihre Eltern und vielleicht auch für Sie bedeutet hatte oder hat und wie das Gedenken, was sich ja in den Jahrzehnten erst formierte an Kriegsende und Befreiung, praktisch wie sich das im Familiengedächtnis und in den Familienaktionen vielleicht auch niedergeschlagen hat.
Ja, der 8. Mai war für meine beiden Eltern ein wichtiger Tag. Es war der Tag, der stand für die Zerschlagung des Faschismus, der Nazis. Es war ja nicht so, dass sie jetzt selbst, sag mal, an dem Tag befreit wurden, wie jemand, wo sich dann in einem bestimmten Moment die Tore eines Zuchthauses oder KZs öffneten. So war es ja nicht, aber es war eben der Tag, wo das Nazi-Regime da niederlag. Und deswegen hatte er eine hohe Bedeutung für meine Eltern ein Leben lang. Damit bin ich auch groß geworden. Ich erinnere mich, in den 60er Jahren gab es immer am 8. Mai oder am Sonntag, der auf den 8. Mai feuchte, ein gar nicht so großen Demonstrationszug von der U-Bahn Barmbek nach Ohlsdorf, und der endete dort vor dem Ehrenmal, was dort steht, und da fand dann eine Kundgebung statt. Das gehörte so zur Selbstverständlichkeit meiner Eltern, dass diese Veranstaltung so stattfand. Was mein Vater anbetrifft, war sein ganzes Agieren später hier in der Bundesrepublik durch sein Erleben der Nazizeit insgesamt geprägt. Er hat das verfolgt, hat sich dagegen aufgelehnt, wenn er feststellte, dass alte Nazitäter in verantwortungsvollen Funktionen waren. Er konnte auch antisemitische Ausfälle nicht ertragen. Er hat das immer alles begleitet und hat sich persönlich eingemischt, indem er an die jeweiligen politisch zuständigen Instanzen schrieb. Und das war prägend. Und ja, da reiht sich auch der 8. Mai ein. Aber der 8. Mai oder die Erinnerung an den 8. Mai war ein Ereignis, was man im Zusammenhang mit dem Ganzen sehen muss.
Da wir uns jetzt leider schon wieder dem Ende dieser Folge nähern, würde mich aber noch mal interessieren, wir haben jetzt viel gesprochen über das politische Engagement Ihrer Eltern, welche Bedeutung eben die Verfolgungs-, Flucht- und Exilerfahrung für Ihre Eltern, für Ihr politisches Selbstverständnis gespielt haben, aber auch in Ihrem Familienalltag und in dem Familiengedächtnis. Wenn wir jetzt vielleicht noch mal zum Ende hin den Sprung sozusagen in die Gegenwart machen. Sie beschäftigen sich ja seit einigen Jahren auch sehr aktiv mit Ihrer Familiengeschichte, mit der Geschichte Ihrer Eltern und sind gleichzeitig aber auch erinnerungspolitisch aktiv, zum Beispiel hier in Hamburg bei der oder innerhalb der Initiative Denkmal am Ort. Können Sie vielleicht noch mal in wenigen Worten, so schwer das auch ist, erläutern, welche Bedeutung das Erinnern an das Kriegsende als Befreiung für Sie heute hat und warum es eben so wichtig ist, Ihrer Ansicht nach, sich auch dafür einzusetzen, dieses Gedenken und gewissermaßen vielleicht auch das politische Vermächtnis Ihrer Eltern sozusagen wach zu halten und in die Gesellschaft zu tragen?
Es war seitens meiner Eltern schon mir und meinem Bruder gegenüber ja immer ein Anliegen gewesen, ihre Lebensgeschichte uns zu vermitteln. Das ging aber sehr viel weiter. Sie waren ab den 1980er Jahren sehr präsent in Schulen als Zeitzeugen und haben dort über ihre Lebensgeschichte berichtet. Und als sie dann selbst Großeltern wurden in den 1990er Jahren, haben sie auch ihre Enkelkinder, also unsere Kinder, mit einbezogen. Haben sie zum Beispiel auch mitgenommen, wenn sie in Schulen eingeladen waren als Zeitzeugen. Das haben wir als Eltern sehr, sehr gern gesehen, dass dann eben auch unsere Kinder mit Kenntnis dieser Geschichte aufgewachsen sind. Das erscheint mir extrem wichtig, gerade in unserer jetzigen Zeit, auch zu sehen, wie ist das damals gelaufen mit der Judenverfolgung. Die Juden wurden betrachtet als Sündenböcke für alles. Und es ist damals gelungen, einen Großteil eines Volkes zum Hass auf Juden zu bringen, obwohl es dafür überhaupt gar keinen Grund gab. Und je stärker das heute in Erinnerung gerufen wird, desto mehr erhoffe ich mir davon auch einen Schutz, dass Vergleichbares sich wiederholen könnte, dass wieder irgendwelche Bevölkerungsgruppen als Sündenböcke für Missstände herangezogen werden und ja, der Hass gegen solche Bevölkerungsgruppen gefördert wird. Ja, und da engagiere ich mich auch. Meine Eltern haben, solange sie es konnten, über ihr Leben berichtet. Das geht jetzt nicht mehr. Und ich versuche es dann eben ein Stück aufrechtzuerhalten, diese Erinnerung, und soweit es mir möglich ist, dann auch über ihr Leben zu berichten und auch über die Konsequenzen, die meine Eltern aus ihrer Sicht sich für die Zukunft vorgestellt haben.
Also herzlichen Dank für diesen Einblick in die praktisch Familiengeschichte und die Familienvermächtnisse, die Sie uns gegeben haben. Leider sind wir schon wieder am Ende der Folge, aber ich glaube, Sie können unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht noch einen Tipp mit auf den Weg geben, wo Sie die verschiedenen Aspekte, die wir heute auch andiskutiert haben, vielleicht nochmal nachsinnen lassen können. Normalerweise fragen wir immer nach einem Ort, digital oder real, an denen Sie besondere Erinnerungen, vielleicht auch besondere Beziehungen von Ihnen und Ihrer Familie haben. Haben Sie da was für unsere Hörerinnen und Hörer?
Ja, ich habe vorhin ja kurz angesprochen, die Kundgebung, die es in den 1960er Jahren in Ohlsdorf gegeben hat, zum Jahrestag der Befreiung. Das Ehrenmal, das kann ich empfehlen. Es steht ja in Ohlsdorf gegenüber dem Krematorium, nur wenige 100 Meter entfernt vom Haupteingang, das Mahnmal für die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung. Das steht dort übrigens schon seit 1949, also schon 4 Jahre nach der Befreiung ist das dort errichtet worden. Und es ist gleichwohl heute ja sehr vielen Menschen unbekannt. Es handelt sich um eine Stele, ich schätze sie so auf 15 Meter Höhe. Diese Stele besteht aus 105 Urnen. Und diese Urnen enthalten alle die Asche und Erde aus 25 Konzentrationslagern und Hinrichtungsstätten. Unter den Urnen steht eine für mich sehr eindrückliche Inschrift, die lautet: Unrecht brachte uns den Tod, Lebende, erkennt eure Pflicht. Und das ist ein Ort, den ich empfehlen kann, um das Geschehen noch einmal auf sich wirken zu lassen.
Wir werden es natürlich auch in den Shownotes verlinken, damit Sie das, liebe Hörerinnen und Hörer, auch finden können, wo das genau liegt. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und sage herzlichen Dank.
Ja, auch von mir vielen Dank für dieses interessante Gespräch und in diese beeindruckenden Einblicke in das Leben Ihres Vaters und Ihrer Eltern.
Ja, und ich bedanke mich dann ganz herzlich bei Ihnen. Vielen Dank.
Am Ende der Folge bleibt es mir damit, Sie noch einzuladen, auch in die nächste Episode der bereits letzten Folge der 15. Staffel zum Thema 1945, eine lange Zäsur, wieder einzuladen, hier reinzuhören. Und diese wird natürlich wieder wie immer am ersten Freitag des nächsten Monats online geschaltet. In dieser letzten Folge wenden wir uns der institutionellen Neuaufstellung des jüdischen Lebens nach 1945 zu und diskutieren mit Andrea Sinn von der Elon University über den Einfluss und die Folgen von Kriegsende und Befreiung für die Frage nach der Neuetablierung jüdischen Lebens in Deutschland. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin bleiben Sie gesund und interessiert. Wir hören uns.